Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gute und Hallo, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion, eurem hoffentlich schon oder ganz bald Lieblingspodcast zu Eintracht Frankfurt. Und wie immer, ihr wisst es schon, haben wir viel zu besprechen. Diesmal denke ich über sehr viel Positives und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Mitstreiter. Das ist einmal der Matthias. Gute Matthias.
Gute Emanuel.
Und einmal unser Mann in Thailand. Hi Marco.
Hey Gude.
Ja, lasst uns keine Zeit verlieren. Wir werden heute natürlich über das Freiburg-Spiel sprechen, über die Champions League-Qualifikation und die Bedeutung für den Verein und was hat das auch für Auswirkungen möglicherweise auf den Transfersommer, was Zugänge und Abgänge angeht. Pickepacke volles Programm, wir werden es aber trotzdem wie immer so kurz wie möglich und so lang wie nötig halten. Ja, dann erzählt doch mal, Männer, wo und wie habt ihr das Spiel erlebt? Das war ja natürlich wieder Eintracht-like. Erstmal Rückstand und dann lass mal erst zwei Matchbälle vergeben, dann in Rückstand gehen und dann gucken wir mal, was wir noch so aus dem Rest der Saison machen. Ja, Matthias, fange einfach mal an. Wie hast du das Spiel erlebt?
Ja, ich habe eine relativ spannende Geschichte eigentlich zu dem Spiel. Also eigentlich, ja, also an dem Wochenende musste ich zur Kommunion von meinem Patenkind und ich hatte mit meinem Cousin eigentlich so ein bisschen damit gerechnet, dass wir das ganz entspannt genießen können und den Samstag vor der Kommunion und gar nicht groß uns Gedanken machen müssen. Und hatten dann schon Tickets für einen Freizeitpark geordert. Ja, wir sind dann halt wirklich an diesem Samstag in den Freizeitpark und mein Cousin hatte auch ein bisschen Angst, dass wir das Spiel dann gar nicht mitbekommen und ich konnte ihn beruhigen, dass ich mein iPad mit hatte und meine Freundin uns das sogar empfohlen hat. Also Grüße gehen raus an meine Freundin. Und wir dann wirklich mit iPad durch den Freizeitpark gelaufen sind und uns dann irgendwann niedergelassen haben und ich noch einen Datenpass gekauft habe und wir doch jede Sekunde des Spiels uns anschauen konnten. Ja.
Noch nie wurde so laut geschrien in diesem Freizeitpark wahrscheinlich wie bei den Frankfurter Toren.
Jetzt zerstörst du schon so ein bisschen meine Geschichte, aber ich muss nur dazu sagen, also mir ist das Ganze wirklich echt, ich war so nervös, mir ist das Ganze auf den Magen geschlagen, also ich war echt saunervös, also fast mehr als in Sevilla und meine Stimmung oder meine Sorge wurde dann natürlich auch nicht kleiner nach dem 0-1, dass dann da auch wirklich wieder total typisch von den Freiburgern fällt, ja. Auch ich finde, die hatten dann schon so ein bisschen mehr Spielanteile, aber das Tor ist ja eigentlich auch keine Chance, ja. Die werfen ja auch, gefühlt werfen die ja ab der Mittellinie jeden Ball in den Strafraum. Das ist ja auch echt zum Heulen. Also wenn dieser Fußball auch dann ist, also hatte es auch einfach nicht verdient für den vierten Platz. Ja, um kurz zu machen, das 1-1 fällt, und ich in dem Freizeitpark, wir haben ohne Ton, also wir wollten natürlich die anderen Gäste nicht so stören, wir haben ohne Ton geschaut und das 1-1 fällt und ich schreie durch diesen Freizeitpark und da ein Mann, der ist wortwörtlich fast vom Stuhl gefallen und wusste auch gar nicht, was los ist. Hat sich dann nachher herausgestellt, war auch ein Duisburg-Anhänger und hatte auch Grund zur Freude und ich konnte mich dann auch mal entschuldigen und ja, dann wurde es ja auch immer entspannter, muss ich sagen, das Spiel.
Ja. Ja, dann ja, meine Story, obwohl, nee, erzähl erstmal du, Marco, wie hast du das Spiel erlebt und ja, wie waren deine Gefühlswelten? War es eine Achterbahn, so wie bei Matthias im wahrsten Sinne, oder lief es bei dir anders ab?
Ach, ich war eigentlich ziemlich entspannt von Anfang an. Ich habe das ja im Chat bei uns der App schon vor Wochen gesagt, wir werden nicht einfach aus diesem vierten Platz rausfallen. Das wird nicht möglich sein mit diesen Charakteren. Die erste Halbzeit, ja, nicht nervös, aber man hat schon gesehen, dass wir viel zu ängstlich nicht ins Spiel gefunden haben. Vielleicht hatten die da wirklich Bedenken, dass sie was verlieren könnten. Aber es gab für uns nichts zu verlieren. Meiner Meinung nach.
Und die Champions League-Qualifikation hätten wir verloren.
Ja, aber ich habe das nie so gesehen. Nicht mit dieser Mannschaft, nicht mit diesen Charakteren. Das ist so, egal ob es jetzt zum Beispiel ein Christensen ist oder Knauf, immer in den großen Spielen. Immer in den großen Spielen. Das ist so ungeschriebenes Gesetz. Irgendeiner haut da raus. Und deswegen, das war Etikett-like, was er gemacht hat. Und auch Etikett, obwohl er wahrscheinlich im Sommer geht, hat ja auch was zu verlieren. Er will sich positionieren. Für diese Spieler ging es auch um was, egal ob sie gehen oder bleiben. Finanziell oder Ansehen. Mit dieser Mannschaft konntest du diesen vierten Platz nicht mehr verlieren. Egal, ob du unentschieden gespielt hättest oder gewonnen, das wär gewesen. Du wärst nicht aus diesem vierten Platz gefallen.
Ja, also, dass wir nach Dortmund nicht gucken müssen und auf Schützenhilfe hoffen. Ich hab ja schon echt abgekotzt, als der Sky-Kommentator von dem Spiel in Freiburg sagt, als in Freiburg der Anpfiff war, wegen der Pyro-Nummer hat es ja später angefangen und Dortmund führt schon 1-0, da habe ich schon echt, also
da hatte ich schon die Tischkante beißen können. Da hatte ich noch keine Angst, weil ich habe doch auf die Kieler waren so, die hatten ja auch da noch Chancen, soweit ich es so im Ticker verfolgt habe.
Die waren schon
abgestiegen. Nein, das stimmt, aber so im Spiel meine ich. Die haben so ein paar Konterchancen gehabt. Für mich war das Kiel-Spiel erst abgehakt, als sie die rote Karte bekommen haben.
Also nach 9 Minuten.
Ja, okay, da habe ich gesagt, okay, da kann ich nicht mehr auf Kiel hoffen. Aber ja. Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, ich habe gedacht, diese Mannschaft bei uns kann sich für ein Spiel irgendwie zusammenreißen und auch vielleicht auch mal, wenn es nötig wäre, den Trainer überstimmen und einfach ihr Ding machen.
Also ich finde, Trainer überstimmen, ja, keine Ahnung. Also würde ich jetzt nicht so sehen, aber was ich auffällig fand, ich habe es genauso gesehen wie du, Marco, dass die Mannschaft ängstlich gestartet ist. Auch die Freiburger, die waren vielleicht so ein bisschen mehr in unserer Hälfte oder so, aber die hatten ja auch wirklich keine klare Torchance. Wir jetzt auch nicht. Und dass dann halt so ein Wichstor fällt. Ich hatte wirklich richtig Angst davor, dass so ein Tor fällt und wir deswegen in Rückstand gehen. Und genau so passiert es. Weißt du, dass dann dass ich dachte, okay, das war ja jetzt nichts, weil Freiburg besser war. Freiburg war dann in dieser einen Situation besser und macht dann das Tor, okay. Aber nicht, weil die im Spiel besser waren als wir. Und das, aber wirklich, mir war auch schon 3 Stunden vor Anpfiff richtig schlecht. Ich war im Urlaub, meine Freundin hat mich den ganzen Morgen gefragt, so, was ist denn los mit dir? Du bist so still und so blass. Und ich habe so die ganze Zeit an dieses Spiel gedacht und habe wirklich gehofft, dass sowas wie bis zum 1-0 nicht eintritt und genau so ist es dann aber passiert. Und was dann aber wirklich auch passiert ist, mit dem Rückstand hat Frankfurt ins Spiel gefunden, als hätte man so einmal wissen müssen, oh, okay, dann lass uns jetzt mal anfangen und dann gab es 2 gute EKTK-Chancen und ja, das ist jetzt natürlich kein Fußballfachwissen, aber dass du natürlich mit der letzten Aktion in der ersten Halbzeit dann den Ausgleich schießt, da geht schon der eine Verein mit dem Wirkungstreffer in die Kabine und denkt sich, ja, fuck, und die anderen denken, come on. So, ja. Und das hast du in der gesamten zweiten Halbzeit dann auch gesehen. Das hat uns komplett beflügelt und Freiburg total gehemmt. Also die haben sich eigentlich von dem 1-1 nicht mehr erholt.
Das nur mal klarzustellen, den Trainer überstimmen, ist nicht auf dieses Spiel bezogen. Das meinte ich. Ja, auch Dino Topmöller hatte diese so Spiele, wo er sich mal vercoacht hat. Falsche Auswechslung, Einwechslung etc. Ich denke aber, die Mannschaft wäre in diesem Spiel, wenn nötig gewesen wäre, hätte sie ihr Ding einfach alleine durchgezogen. Und das hätte ich gedacht, ich habe das gesehen, ich hätte der Mannschaft zugetraut, dass sie es schafft, alleine einfach den Ausgleich zu machen.
Ja, qua Mentalität. Aber Matthias, erzähl mal, du wolltest gerade was sagen.
Ja, nee, also ich würde behaupten, dass das Analytische, was teilweise Dino manchmal im Wege steht, das sehr Rationale, war genau diesmal das Wichtige, um dieses Spiel zu gewinnen.
Ja.
Weil wir kamen, also natürlich, wir sind nicht die Ersten, die das sagen, das 1-1 ist natürlich Gold wert. Ja, das kommt über die Mentalität von Knauf. Wobei, ich fand schon gut, dass direkt nach dem Gegentreffer kamen wir zu Torschancen, zu zwei guten. Das hat mich schon mal so ein bisschen beruhigt. Und ich habe auch gesagt, wir müssen jetzt. Und wir können jetzt nicht verwalten mehr, das Spiel. Wir müssen jetzt anfangen, Fußball zu spielen. Und das hat man direkt, ich finde, man hat es wieder direkt gesehen. Wir kamen aus der Halbzeit und es war stand eine andere Mannschaft auf dem Feld. Also oder noch besser auf jeden Fall, ja.
Ja.
Ja, dann war das ja sehr beruhigend, so wie man sich das wünscht, war die zweite Halbzeit ja als Eintracht-Fan sehr, sehr beruhigend einfach. Komplett runtermoderiert, ja. Am Ende, ja, ist das auch trotzdem auch wieder ein Zeichen für den Trainer. Und ich fühle mich auch komplett bestätigt jetzt mittlerweile, ja. Diese Unruhe, die da immer wieder aufkam, die existiert in Social Media. Im Stadion noch nie, bei unseren Führungsverantwortlichen denke ich auch nicht.
Nein.
Da muss jetzt auch jetzt, ich finde, Topmöller ist jetzt auch in Vorleistung gegangen. Jetzt muss man einfach ihnen mal mehr Vertrauen zur nächsten Saison geben.
Vor allem muss man ihnen einen Kader hinstellen, wo er auch damit was anfangen kann. Damit er nicht Spieler irgendwo schieben muss oder ein System mitten in der Saison neu kreieren muss, neu erfinden muss. Das ist das Wichtigste.
Er muss eigentlich jetzt einen Kader bekommen, der so breit ist, dass er eine realistische Chance hat, zumindest in die Champions League Playoffs zu kommen. Also
aber auch mit den Spielern, die für sein System passen. Für seine Spielweise. Weil es bringt nichts, wenn du nur mit Spielern zu agieren. Das können auch Weltklasse-Spieler sein. Wenn die aber auf der falschen Position eingesetzt werden, oder ein falsches Spielsystem gewöhnt sind, dann werden die auch keine Weltklasse-Leistung abliefern.
Also ich bin schon der Meinung, man kann viel trotzdem aus der Saison auch mitnehmen, was man verbessern kann. Wenn man diese Stellschrauben, wenn man überlegt, wir haben eigentlich noch in unserem Kader ein Ebimbe, der nicht mehr funktioniert, ja. Ein Nkunku im Endeffekt auch nicht so wirklich. Ein Matanovic nicht, ja. Wenn man diese ganzen Spieler ersetzen kann und da Upgrades haben kann, ja. Spieler, die auch Entwicklungspotenzial haben, dann kann der Kader in der Breite, kann der nochmal stärker werden.
Aber das sind genau da auch die Spieler, wo ich von spreche, zum Beispiel Ebimbe. Das ist genau das Gleiche. Du hattest keine Flügelspieler, du hast nur zwei Flügelspieler mit Knauf und Bahoya. Nkunku, er ist halt kein richtiger klassischer Linksverteidiger. Das kriegt er nicht hin. Matanovic, Das ist nicht für Dino Topmüllers Stürmerprofil geeignet, wie er sich das vorstellt. Genau das ist das. Der braucht Spieler für sein System. Und da kannst du 30 Spieler, 40 Spieler haben, wenn die nicht in sein System passen, werden die nicht die Leistung bringen, die er sich wünscht oder die wir uns wünschen.
Aber da sind doch eigentlich alle Beteiligten so eng miteinander, dass, also der Markus Krösche wird ja nicht über den Kopf hinweg von Dino Topmöller einen Kader zusammenstellen. So wie er es gerne hätte, und dann soll Dino Topmöller einmal gucken, wie er es macht. Also so läuft das ja nicht.
Ja, ich verstehe es auch. Ich kann es auch nicht verstehen. Gut, das sind bei zum Beispiel diesen drei genannten Spielern, zwei davon sind halt, ich sag mal, Altlasten mit Mbembe und Nkunku. Da hat man noch anders gespielt. Mbembe ist so oder so, hört sich hart an, aber es ist halt, der steht sich selbst im Weg, sagen wir mal so. Sagen wir das mal freundlich. Ja, und bei Tanovic, ich denke, da hat man sich einfach gedacht, man könnte ihn besser integrieren in dieses Spielsystem reinführen.
Also mit den Werten warum hätte man ihn auch nicht zurückholen sollen, ne? Hat ja sich schon in der zweiten Liga wirklich bewiesen. Aber lasst uns dann vielleicht auch einmal noch darauf schauen, dass es ja auch passieren kann. Also irgendwie haben wir das Freiburg-Spiel jetzt sehr schnell abgehandelt. Also einfach nur Glückwunsch an die Mannschaft, Glückwunsch ans Team. Ich glaube, alle freuen sich wie Bolle über diesen wahnsinnig wichtigen Sieg und die Champions-League-Qualifikation. Und es war eine der erwachsensten, krassesten zweiten Halbzeiten, glaube ich, wenigstens mal dieser Saison. Wenn nicht vielleicht sogar die stärkste. Und weil wirklich gar nichts mehr angebrannt ist. Und ich glaube, wir haben jetzt auch nochmal mit Christensen irgendwie einen Spieler, den wir natürlich schon hatten, aber der irgendwie vielleicht jetzt, dem das Selbstvertrauen gerade noch mehr zu den Ohren rausläuft, der irgendwie auch eine wichtige Stütze werden kann für diesen Kader oder es schon ist, aber eine noch größere Stütze werden kann. Also wir brauchen ja auch eine Führungsachse.
Ja.
Und nicht nur junge Spieler. Wie bewertet ihr denn jetzt die ganzen Gerüchte, die aufkommen um die gefragtesten Spieler unseres Kaders, angefangen bei Ekitike, Larsson etc.? Hilft uns, also wir reden über einen Kader und der muss zusammengestellt werden und so weiter, und am Ende kommt, was weiß ich, Chelsea und sagt, ihr habt da 110 Millionen und es sind noch 3 Stunden bis Transferschluss, aber jetzt holen wir uns Ekitike und hier ist die Kohle. Dann muss Markus Krösche ja auch sagen, ja gut, dann nehmen wir die Kohle. Und dann ist dein Kader auch wieder teilweise hinfällig oder alles, was du da geplant hast. Also wie bewertet ihr dieses Spannungsfeld?
Ja, nee, ich glaube, wir haben ja aus diesem Fehler schon gelernt. Und ich glaube, Ekitike ist einfach eine andere Lage, weil es nicht einfach der Heimatclub ist, der alleine interessiert ist, sondern es sind ja potenziell wahrscheinlich 2 bis 3 Kandidaten aus England an Ekitike dran. Und ich glaube nicht, dass das sich so lange hinziehen wird.
Ja.
Also, und man ist, was man hört, ist man trotzdem sehr gut vorbereitet. Natürlich muss dieser Dominostein fallen. Und ich glaube, jeder im Umfeld geht davon aus, dass der auch einfach fallen wird.
Mhm.
Und man ist dann gut vorbereitet. Man muss natürlich Acht geben, dass nicht zu viele aus dieser Achse werden. Ja, wenn man dann auch hört, dass Koch, dass Leverkusen da stark interessiert ist. Aber das wissen wir, glaube ich, in einer Woche. Also am Ende des Monats geht wohl die Ausstiegsklausel zu Ende von Koch. Ich denke, da wissen wir es dann, ja. Ich persönlich fände jetzt, also Krösche heute in der PK hat fast so gewirkt, als ob es da schon noch eine Möglichkeit gibt.
Möglichkeit, welche, in welcher Form?
Ihn zu halten.
Ah, ja.
Ja, aber das ist dann natürlich wahrscheinlich echt eine individuelle Sache von Robin Koch. Nimmt er nur das Geld oder will er was anderes, ja?
Ja, du kannst ja nicht sagen, dass er nicht nur das Geld will. Er will ja auch den dauerhaft sportlichen Erfolg. Und Leverkusen kann ihn eher garantieren, jedes Jahr Champions League zu spielen, als wir. Das muss man sehen. Das ist so realistisch.
Ja, ich würde, ich würde ihm das jetzt grundsätzlich auch, diesen Step könnte man eventuell noch nachvollziehen. Ja,
ja.
Mehr Geld, regelmäßig international, ziemlich sicher dabei. Okay, die Frage ist halt trotzdem, ob das überhaupt, wer sagt denn, dass Leverkusen ihn so will? Ja, das,
ja,
das,
genau, ja, ja, klar.
Das würde ich fast so sicher würde ich das gar nicht sehen.
Ich muss, also ich würde sagen, die müssen erstmal gucken, welchen Trainer sie erholen. Und der Trainer wird die das letzte Wort haben, ob ein Koch bei ihm reinpasst oder nicht.
Ja, aber der müsste dann halt schon bald.
Ja, genau.
Ja, der müsste dann schon bald kommen. Also deswegen, die Koch pokert ja jetzt schon ein bisschen länger oder seine Berater, ja. Von daher kommen so gestreute Gerüchte gerade schon ganz angenehm.
Sagen ja, wir natürlich.
So. Ja.
Ja, bei Etikette würde ich das ähnlich sehen wie Matthias. Also das, ich glaube, wir haben uns ein gutes Polster rausgearbeitet mit Menge Verkäufen und auch den ganzen internationalen Teilnahmen, dass wir nicht auf die letzte Drücke verkaufen müssen. Bei einem unmoralischen Angebot werden wir ohne Frage verkaufen müssen, weil nicht Markus Krösche das will, sondern der Aufsichtsrat dafür ist. Das ist ohne Frage. Aber ich glaube nicht, dass man so lange so pokert. Das hat man ja schon im Winter mit Marmoush gesehen. Markus Krösche, wie war das? Ich glaube, man hat gesagt, so eine Woche habt ihr Zeit, macht das klar. Ansonsten habt ihr Pech gehabt. Und ich glaube, ähnlich wird das laufen.
Ich finde, das beruhigt auch, dass man gesehen hat, wir haben aus dem Kolo-Ding gelernt.
Ja.
Und bei Larsson, das würde ich fast.
Ja.
Ich würde behaupten, Larsson könnte man grundsätzlich ersetzen.
Mhm.
Aber ich wäre jetzt nicht böse drum, wenn man es noch nicht muss.
Bei TGT würde ich nochmal sagen, eventuell kommt uns auch die Club-WM zugute, weil die großen Vereine wollen ihren Kader ziemlich bald zusammen haben. Für die Club-WM auch. Vielleicht ist dieser Domino-Stein schon gefallen. Auch in England, bei zum Beispiel Liverpool muss ja erst Nunez gehen, dass man da aktiv wird. Bei Larsson denke ich, die Champions League verändert die Situation. Ich glaube nicht, dass Larsson geht, ehrlich gesagt, diese Saison. Ich sehe es noch nicht. Ich glaube, er will es auch noch nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich war seine Leistung, die waren gut, okay bis gut, aber er war noch nicht prägend.
Ja.
Und
ja.
Eine Saison, ich glaube, der ist zwar sau jung, aber erinnert ihr euch nochmal an diesen Eklat in der Nationalmannschaft, wie er auftritt, ich glaube, er ist so klar im Kopf, dass er selbst sieht, dass es noch zu früh ist. Eine Saison in der Champions League wird ihm gut tun. Und vielleicht auch ein bisschen Gehaltsanpassung ist ja auch möglich bei uns. Also wir sind ja, wir bezahlen ja auch heutzutage Spieler gut, die Leistung bringen.
Ja, und also ein Stammspieler in Champions League Mannschaft zu sein, ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Also ich würde schon behaupten, das könnte dieser Unterschied sein, dass wir jetzt einfach diesen vierten Platz geholt haben.
Also das ist ja für die Leute, die wir anfragen, die wir haben wollen, ist natürlich die Champions League ein riesen Lockmittel. Aber für die, zum Beispiel jetzt für so einen Larsson oder Koch, die wissen ja auch um ihre Position bei uns. Die sind ja Stammspieler, Führungsspieler, also gerade jetzt zum Beispiel Koch. Und solange wir da, sage ich mal, Gehaltsanpassungen machen, und die können wir ja, aber nicht verrückt werden. Andere Vereine haben ja dann, siehe Schalke oder so, Mondgehälter bezahlt. Solange das alles so im Rahmen bleibt, dass uns das nicht finanziell irgendwie auf die Füße fällt, wenn wir nächste Saison Achter werden, Dann wäre ich auf jeden Fall auch dabei, dass man vielleicht über Gehaltsanpassungen, die aber auch nicht den Rahmen sprengen, Leute zum nochmal on top zu den sportlichen Argumenten, die man hat, zum Bleiben bewegt. Also, oder man kauft Spielern die Kaufoption ab und sagt, hier, bitteschön, jetzt hast du hier mal 2 Millionchen, Einmalzahlung und wir haben deine Kaufoption, keine Ahnung. Ne? Ja. Auch das ist ja irgendwie nachhaltig.
Das ist eine Sache, die ich sehr an Max Krösche zu schätzen weiß. Er macht viel über Boni. Das heißt, das Grundgehalt ist etwas vielleicht niedriger, aber bringst du Leistung oder die Mannschaft bringt Leistung, haben alle da was davon. Und das ist gut. Du hast Schalke erwähnt zum Beispiel, das kann uns da nicht passieren, wenn du nur über den sportlichen Erfolg dein Geld bekommst.
Ja, dass man nicht diese dauerhaft hohen Zahlungen leisten muss, obwohl deine Einnahmen vielleicht wegbrechen, weil du mal nicht international spielst.
Ja, das ist gut.
Also ich glaube, alle handelnden Personen sind da ja, glaube ich, auf Linie und würden da jetzt nicht den Kopf verlieren. Und bis zu einem gewissen Maße können wir uns strecken, wollen wir uns strecken, aber auch nicht darüber hinaus.
Ich denke, deswegen stockt aktuell auch die Tuta-Verlängerung. Was man hört, will er halt dann schon wesentlich viel mehr Geld. Und da muss man halt auch sehen, ob man das dann auch wirklich macht. Ich fände es grundsätzlich gut, ja. Diese Sorte ist schon ziemlich etabliert und ist halt schon auch langjähriger Profi bei uns. Aber wenn seine Berater halt zu viel Geld wollen, dann kriegen wir auch einen besseren. Hätte ich jetzt keine Angst drum.
Das ist ja immer so. Also egal, ob es Koch ist oder Tuta, Ersatz kriegst du immer. Bei Tuta ist halt wirklich, wie Matthias sagt, er ist so lange im Verein, spätestens nächstes Jahr brechen Chandler weg, eventuell auch Trapp. Wer bleibt dann? Also du brauchst ja irgendwie so eine Identifikationsfigur.
Ja, die baust du dir ja im Endeffekt ein bisschen selbst auf mit Christensen oder
ja, Theat. Aber die sind,
Elias Baum kommt halt, jetzt.
Die sind halt sehr kurz. Im Verein gerade. Das ist halt schon.
Vielleicht Johnny B.
Trotzdem ist.
So Personalie Johnny Burkhardt, ne? Muss ich auch was sagen. Ich verstehe den Punkt, dass man sagt, okay, wir müssen ja noch einen Ersatz holen dann für Ekitike, sollte er gehen, was ja wahrscheinlich ist. Und dass der Name Johnny Burkhardt dann fällt, ist irgendwie auch klar. Aber zwei Sachen. Zum einen würden uns die Mainzer da, glaube ich, wirklich Minimum 25 Millionen aus der Tasche ziehen, vielleicht sogar eine 30 aufrufen. Zweitens, der ist Mainzer, finde ich. Also so wirkt er in seinem öffentlichen Auftreten, sagen wir es mal so, ja. Matthias insistiert schon, okay. Und seine Verletzungshistorie. Also, okay, dass der noch bei Mainz spielt, liegt daran, dass er so oft verletzt ist, meine Meinung.
Also das wird jetzt ein 2 gegen 1, weil Marco ist zumindest beim zweiten Punkt auch voll bei deiner Meinung. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an. Also die ganze Familie Burkhardt sitzt wohl im Waldstadion und ist, was man hört, selbst er ist früher zur Eintracht gegangen, ja. Also das ist schon mal dieser eine Punkt. Also das heißt, du kriegst einen Frankfurt-Fan als Stürmer Nummer 1, je nachdem. Ich fände, das hätte schon was. Der ist Nationalspieler, hat 18 Dinge gemacht. Also ich glaube, ich bin verwundert, dass man dann über die Qualität von ihm diskutieren muss. Wenn Eintracht Frankfurt Nationalstürmer verpflichten kann, der 18 Tore schießt. Und dann gefällt mir seine Art zu spielen, weil er einfach, weil er auch ein Gewinnertyp ist, also so Mentalitätsspieler. Und um zum zweiten Punkt, Marco wird gleich heiß laufen. Aber die Saison hat er 30 Spiele gemacht. Davor hatte in dem Jahr hatte er halt die Knieverletzung. Mit der ist er dann halt ausgefallen und hatte zwischenzeitlich immer mal Wehwehchen, aber ja, das ist halt wieder, wir haben heute Mittag schon lange im Chat diskutiert, ja. Wir sind da keine Experten und ich weiß, dass aber Eintracht Frankfurt mittlerweile Top-Leute in der medizinischen Abteilung hat und dementsprechend vertraue ich auch komplett auf die.
Ich glaube, um die Qualität geht das gar nicht. Ich glaube, die Fans, die meisten Fans sind sich einig, dass da die Qualität da vorhanden ist, um uns zu verstärken. Die Sache ist halt, da ist auch gar nicht das Knie entscheidend. Das habe ich ja auch im Chat geschrieben. Es geht um den Oberschenkel, der immer mal Probleme macht. Und wenn die vier Spiele, wenn er vier Spiele hatte, hast du gesagt, hat er nicht gespielt? Wenn die vier Spiele eins ist, wo ein K.O.-Spiel ansteht, in der Champions League, wo er so wichtig wäre, dann ist es halt eine Schwächung. Und dafür ist es echt viel Geld, praktisch ein Rekordeinkauf für Eintracht Frankfurt. Das ist für mich persönlich ein großes Fragezeichen, ob ich das Risiko eingehen würde.
Ja.
Ja, gut, was man hört, gibt es ja wohl schon dann zumindest ein Agreement mit der Ablösesumme.
Dann sind es 20.
Da eine Ausstiegsklausel, da gibt es noch Differenzen.
Dann sind es 20, aber 20 ist ja auch schon Schwangergeld.
Ja, aber gibst du die wieder für den Franzosen aus? Ich finde, so ein bisschen, dann kommt auch immer wieder dieses Thema Entfremdung und so weiter. Ich finde es schon gut, wenn du einen Typen hast, der hier aus dem Umfeld ist und das zieht auch. Also das, ich habe einen Haufen Kumpels, die teilweise schon davon gesprochen haben, dass sie mit der Mannschaft nicht mehr viel anfangen können oder so. Ja, weil
aber wir sind Frankfurt international, nicht Bayern oder so. Das ist
ja meinetwegen, aber das ist ja ein Fakt einfach, dass Fans so denken.
Ja, aber wann die größten Erfolge haben wir, ich weiß, Rode war der einzigste, so würde ich sagen, der deutsch war. Vielleicht Trapp.
Ja, was heißt deutsch? Ein Barkok wird ja auch reichen. So, das, einer, der aus Frankfurt, aus der Region ist, ich finde, das macht schon einen Unterschied.
Ja, aber die musst du dir.
Wir reden ja gerade darüber, dass Chandler oder Trapp uns verlassen.
Du hast gerade gesagt, Baum kommt wieder.
Ja, ist einer, ist ein junger Spieler.
Ja,
ist ja toll. Aber, also auch geil. Ja,
eben. Und also die Codes, die kannst du dir nicht leisten, weil die sind einfach, also wenn du sie einkaufen musst, sind sie teurer. Und deswegen musst du sie aus der eigenen Jugend holen. Wo kam ein Müller her?
Ja, aber die müssen
vorher gehen. Müller. Marco, du weißt genau, vorher sind die eventuell dann halt schon weg.
Deswegen hat man in das Nachwuchsleistungszentrum umstrukturiert und man sieht ja die ersten Erfolge. Wie mit einem BKIs. Ja, BKIs. Da kommen ja Jungs nach. Da kommen ja diese Jungs.
Und wenn wir jetzt so zwei Jahre warten, dass das so Senkrechtstarter werden. Thomas Müller kam irgendwie bei Bayern rein und war sofort eigentlich eine Nummer und super gut und dann halt natürlich Identifikationsfigur, weil der aber auch immer gespielt hat und immer top gespielt hat. Und
weil Van Gaal gesagt hat, Müller spielt immer.
Ja, und das ist, sehe ich jetzt noch nicht den Stern am Himmel.
Also wo wir gerade bei U17-Spielern sind, ja, bei der U17-Welt, ist jetzt eine WM? WM?
EM.
EM. EM. Spielt wohl der hochkarätigste deutsche Spieler, war auch bei uns in der Jugend, kommt aus Aschaffenburg und dann kamen halt die Bayern. Und der spielt halt bei den Bayern jetzt. Wenn einer so herausragt, dann ist halt spätestens für uns die Bayern dran, die Dortmunder. Ich habe letztens sogar wieder einen Namen gelesen, auch U17-Spieler, Justin Hoy heißt er, der spielt beim BVB in der U17, auch ein Frankfurter Junge. Ja, dann wird es dann halt schwer, ja.
Deswegen war die Umstrukturierung des LNEZ und ganz wichtige Personalie Richter so wichtig.
Abstieg der U21 kommt halt komplett zur Unzeit. Kröscher hat das ja heute dann mehr oder weniger auch auf seine Kappe genommen und auch das Argument eingebracht, dass sie sich nicht verstärkt haben, dass das im Nachhinein ein Fehler war. Also Hut ab, dass er da auch sich vor Richter stellt. Aber das kommt halt zur kompletten Unzeit, muss ich sagen.
Deswegen ist die Youth League so wichtig. Mit der Champions League wird die U19 Champions League auch spielen, also Jugend Champions League. Und damit kannst du auch die Talente entweder halten oder auch neue anlocken.
Wo wir gerade bei Jugendspielern sind, habt ihr das mit unserem Ilicevic mitbekommen?
Ja.
Nee, also Emanuel, jetzt in den letzten zwei wichtigen Testspielen, ja, gegen, gegen die Dorfvereine, will ich mal sagen, hat Ilicevic aus der U17 mitgespielt.
14 Jahre. Alter
von 14 Jahre. Dem aber eine enorme Qualität auch zugesagt wird und die man auch schon auch einfach sieht in der, also er spielt mit 14 schon in der U17. Mhm. Ist auch der Neffe von Ivo Ilicevic, Ex-Profi. Auf jeden Fall, der DFB hat jetzt quasi uns gerügt und will wohl irgendwie gegen uns vorgehen, weil wir halt einen 14-Jährigen bei den Herren auflaufen lassen haben. Ne?
Er ist ab 16 erlaubt.
Wäre wohl erst ab 16 erlaubt. Auch im Testspiel. Das war wohl den Verantwortlichen nicht so ganz klar. Krösche hat heute ganz lustig darauf reagiert und hat gemeint, wenn die zwei Spiele dann am grünen Tisch für die Gegner an die Gegner gehen, dann nimmt er das auf seine Kappe, ja.
Ich dachte immer, Jugendspieler sind kein Verbrechen, aber offenbar.
Also ich finde, diese Diskussion ist wieder total lächerlich. Gerade wenn man im gleichen Atemzug heute dann die Meldung liest, dass die Leverkusener sich wieder in Köln bedient haben und einen 16-Jährigen und sein Bruder mit 12 haben sie von Köln wiedergeholt. Und dann macht man sich Gedanken, ob irgendein Verein 14-Jährigen spielen auflaufen lässt. Da müsste man halt reingehen und so Sachen unterbinden, ja. Wirtz war ja nicht der Erste und nicht der Letzte. Da gibt es noch bei der U19, spielt bei Leverkusen, ich glaube, Agebovic oder so, auch hoch veranlagt, hat gegen uns dann auch schon gegen unsere U17 letztes Jahr gespielt. Jetzt wieder, wo wir gegen Leverkusen gespielt haben. Der Nächste, der ist auch aus Köln. Ja. Also echt eklig.
Männer, wir schweifen ein bisschen ab. Ja. Aber das macht ja nichts. Wir sind ja auch hier, unterliegen ja hier keinem Protokoll. Gibt es noch was Wichtiges, was unsere Hörer wissen sollten? Oder sollten wir jetzt einfach mal den Deckel drauf machen? Wir hören uns weiterhin, denke ich, in aller Regelmäßigkeit. Jetzt auch in der Sommerpause.
Wir haben immer was zu berichten, ja.
Wir haben immer was zu berichten. Es gibt immer was. Es gibt immer was rund um die Eintracht.
Der Transfermarkt wird nicht stillstehen. Da werden wir wahrscheinlich heiß Diskussionen haben, auf jeden Fall.
Und ich glaube ja, Litz Doan hat richtig Bock auf Champions League.
Ja, das sieht danach aus.
Also wir werden auch nächstes Jahr 11 Spieler zusammenbekommen, ja.
Gott sei Dank. Keiner, der Vater wird oder ein Haus baut oder aus anderen Gründen erstmal ins Ausland geht zum Studium. Ja. Ja, Männer, dann ganz, ganz spontan, haben wir nicht vorher gesprochen, jetzt eine Schulnote für die Saison?
Ja, 2+.
Ich sag sogar eine 1-, wegen dem Mamouche-Verkauf.
Der Gamble ging auf, ja.
Boah.
Marco überlegt noch.
Ja.
Start in den Himmel.
3 oder 4, überlegt Marco. Also
klar, ja, also, 3-. Also wenn ich den Mamouche, also dass der Gamble aufging mit dem Mamouche-Verkauf, der halt nötig war. Ich schwanke zwischen 2- und 3+.
Oh, 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 strenger Lehrer, strenger Lehrer.
Ja, ja, aber ja, also da war, also das Pokal aus, dann manche Spiele in der Saison, da hast du gesehen, da muss auch ein Plan B entwickelt werden oder ein Plan C. Das ist noch nicht ausgereift alles. Tottenham, die Jungen haben Lehrgeld bezahlt. Das ist halt so, gegen so eine abgewichste Truppe.
Die haben das Ding aber auch jetzt gewonnen.
Ja, weil sie eine abgewichste Truppe sind.
Ja. Weißt du was, ich sag jetzt jede Folge, sage ich einen Spielernamen, um manche Leute mal zu erden. Heute fange ich an mit Gordon Schildenfeld.
Ey, ich finde, der hat zusammen mit Bamba Anderson ein super Innenverteidiger-Duo abgegeben.
Kroatischer Nationalspieler.
Ja, WM-Teilnehmer. Und Stefan Bell ist an diesem Duo nicht vorbeigekommen.
Ich weiß, wo war, ich glaube, in Paderborn, erster Ball nach hinten, Gordon Schildenfeld hat den Ball, wird angelaufen und spielt den Ball in Seiten aus. Hört auf, Mann!
Anderson O'Donnell. So.
Das ist, glaube ich, wie bei Frauen bei einer Geburt. Man vergisst diese Schmerzen. Ja? Und ich glaube, bei manchen älteren Fans ist das genauso. Ja?
Man vergisst die Schmerzen und liebt ja dann trotzdem weiter.
Ja, ja, das stimmt.
Also, gut. Der Champions League Geburtsschmerz war auch da. Wir sind trotzdem froh, dass es am Ende die Champions League geworden ist und werden den Verein auch nächste Saison lieben und ehren und hoffen, dass es ihm gut geht.
Mit so einer geilen Saison starten wir unseren Podcast. Also können wir ja.
Ja, überragend. In diesem Sinne, ich gehe jetzt mal um den Block und lass mir noch die Abendsonne ein bisschen ins Gesicht scheinen und freue mich über die Champions League mit einem dicken Grinsen im Gesicht. 300 Meter entfernt vom Geißbockheim Luftlinie. Oh, schöner geht's doch nicht.
Ja, sehr so. Gut, Jungs.
Alles klar. Dann.
Hat mich sehr gefreut. Unsere Premierensaison hier. Toll. Hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Vielen Dank.
Macht's gut und wir hören uns weiterhin, liebe Hörerinnen und Hörer. Ist doch klar.
Ihr hört von uns.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Dann ciao.
Ciao.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.